Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Ja, dann herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick, Episode 34.
Grüß Gott.
Hallo Jörg. Ja, grüß Gott.
Lieber Dietmar, schon wieder ewig her, dass wir uns gesehen haben, gefühlt.
Das stimmt, ja. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns mal wieder live sehen werden.
Bald ist es soweit. Ja. Ja. Die Tage werden kürzer, Dietmar. Die Nächte werden länger aktuell. Wir merken es. Was habe ich letztens mir gedacht? Also so ein Schwank aus der Jugend. Die Schatten an der Wärmepumpe werden länger. Dachte ich, okay, jetzt wird's Winter. Jetzt wird's wirklich ein bisschen frostig und Richtung Heizperiode. Deswegen wird mal Zeit, dass wir uns wieder gemütlich am Podcast-Lagerfeuer treffen.
Ja, und damit auch die Hörerzahlen wieder hochgehen, obwohl wir haben den Sommer eigentlich ganz geschmeidig ohne Einbrüche gehört. Daran sieht man, das Wetter kann nicht gut gewesen sein, weil wenn es gut gewesen wäre,
es war der
hätten wir deutlich, ja? deutlich weniger Hörer gehabt und mehr Leute wären dann am Badesee gewesen.
Das ist so. Dieses Jahr war ein bisschen speziell, aktuell auch, eher Winter gefühlt. Im September haben wir einen Winter. Der On-Off-Sommer hat ja seinen Namen alle Ehre gemacht, definitiv. Aber wir hatten wunderbare Gäste über den Sommer, hat viel Spaß gemacht, tolle Menschen kennengelernt, tolle Themen auch hier gespielt, komplexe Themen gespielt. Von daher machen wir im Herbst jetzt auch gerade so weiter.
Absolut. Ja, aber beim letzten Mal waren wir ja in einer Art Wintergarten. Tiny House.
Ja, genau.
Ja, da war es schon kuschelig.
Das war sehr kuschelig.
Im Life Electric House, powered by Bosch.
Richtig. Tolle Gastgeber mal wieder gehabt. Wir durften mal wieder bei Bosch zu Gast sein in Wernau. Und das Life Electric House, da haben wir schon einiges drüber erzählt. Die Desi und der Martin haben in Folge 33 extrem viel sozusagen im Hintergrundwissen noch gebracht. Wie ist das Ganze entstanden? Warum überhaupt der Antrieb zu so einem Life Electric House hier am Standort in Wernau? Also extrem viel Fachwissen auch reingehauen. Das müsst ihr euch anhören. Also alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht getan haben, die Episode 33, Überschrift ist da Völkerverständigung der Gewerke. Ah, da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Komplexe Sache, wissen wir alle, gerade auf der Baustelle. Nicht immer einfach. Hörenswerte Geschichte mit tollen Menschen. Stimmung war gigantisch, Dietmar. Also das war absolut so nett, so freundlich, so positiv. Das hört man auch, sieht man auch.
Ja, und nochmal erwähnt, wir waren wirklich in dem Life Electric House. Wir haben es eigentlich voll gemacht. Also zwei Stühle, vier Tische, vier Mikros. Das Ding war rappelvoll. Und apropos Rappel, wer ganz genau hinhört, in Minute 15 plus gibt's auch noch einen Gabelstapler, der durch die Aufnahme fährt. Weil ich wurde gefragt, was ist das? Man hört da was. Was ist das? Und wir haben ja wirklich dann auch über den Werkhallen dort an dem Ort aufgenommen, bei dankenderweise offenen Türen, bei diesem auch sehr verglasten Gebäude. Und ja, da rappelt halt mal der Gabelstapler durch.
Es ist halt nicht so eine kontrollierte Atmosphäre wie jetzt im Weinkorb oder so, ganz klar.
Nee, war total schön. Und wie du es auch schon gesagt hast, Gastfreundschaft war überragend. Das war wirklich Hausbesuch bei Freunden.
Definitiv, definitiv. Lass mal hören, Dietmar, was unser Marco Meyer dazu sagt. Da bin ich sehr gespannt.
Unser Bosch-Fanboy.
Ne? Der war ja auch schon dort. Aber trotzdem sind wir gespannt, was er da zu meint. Als Heizungsbauer, der sich plötzlich mit Elektrikern verstehen muss.
Dann.
Meyers Meinung. Praxischeck auf dem Weg zur Arbeit.
Servus Jörg. Servus Dietmar. Bosch Home Comfort. Was soll ich da für Meinung abgeben? Kann ich ja nur alles dazu sagen. Alter Bosch-Fanboy, wisst ihr ja. Super Podcast, genau die richtigen Leute eingeladen. Mit Martin hatte ich natürlich schon öfters zu tun, durfte auch schon die eine oder andere Schulung bei ihm genießen. Da habt ihr euch natürlich genau der richtige Mann als soll ich sagen, ja, würde es jetzt sein, der Jörg hat gesagt, er sei der Werbepumpe-Gott, das hätte ich mal gesagt. Mag sein, dass ich sowas mal gesagt habe, aber ich glaube, er hat einfach brutales Fachwissen, gerade in Bezug auf die Wärmepumpe allgemein. Und da habt ihr euch gerade zu dem Thema schon der richtige Mann an den Tisch geholt. Zum Thema Vernetzung, wir haben das jetzt auch schon das ein oder andere Mal eingesetzt. Ich würde es meistens immer gern noch viel mehr einsetzen draußen beim Kunde. Wird von den Kunden manchmal auch nicht einfach gewünscht, aber das wird schon laufen und das passt schon oder es fehlt noch die PV-Anlage. Was natürlich nicht so schlecht ist, es ist ja immer wieder erweiterbar, das System. Ich kann da immer wieder aufschalten. Bei den Kunden, wo wir es haben, haben wir teilweise Autarkierate so um die 90%, was ja auch super ist. Da müssen wir ruhig weiterarbeiten. Und ich glaube, das Problem draußen, dass es noch nicht so viel draus eingesetzt wird, auch bei uns, also im Vergleich bei der Menge an Wärmepumpe, die man hat, was dann draußen Energiemanagementsystem eingesetzt wird, glaube ich einfach, dass das Problem nicht das Einrichten von der ganzen Geschichte, weil das ist echt einfach, wirklich. Also für das, ich habe es auch noch nie, also schon alleine gemacht jetzt, aber davor, als ich das erste Mal dann gemacht habe, mit dem Außendienst zusammen, muss ich echt sagen, es ist völlig easy. Und das ist das Coole bei Bosch, dass alles, wenn ich gerade bei der Smart Home Geschichte, ob das jetzt Kameras, Rauchmelder, was auch immer sind, die es ja auch gibt, vom Einrichten her ist es echt easy und immer auch schön erweiterbar. Das heißt, ich muss nicht gleich auf einmal alles kaufen, sondern ich kann dann immer, wenn ich was Neues brauche oder was Neues habe, kann ich es einfach super sauber einbinden. Von der Kritikpunkt her an der ganzen Geschichte finde ich immer, was mich ein bisschen auch im Electric House gestört hat, ist gerade bei den Klimageräten. Warum kann ich das Klimagerät nicht direkt ansteuern und muss es immer über eine geschaltete oder über intelligente Steckdose von Bosch machen? Warum? Ich habe es ganz so integrieren über die App quasi, über den USB-Stick, den es da dazu gibt. Warum kann ich das dann da nicht mit steuern und auch da damit übernehmen? Weil klar, im Electric Power ist es natürlich geschickt, da kann ich natürlich näher hin nur eine Steckdose installieren und kann das dann einstecken. Das habe ich im Bestandsgebäude halt nicht, dass da immer passende Steckdose in der Nähe ist. Fand ich ein bisschen schade, dass das noch nicht geht, aber Desi hat es ja auch gesagt, es kommt ja vielleicht noch was dazu. Dann haben wir ja vielleicht Glück, dass das noch einfacher wird. Und zum Thema EE-Bus muss ich auch sagen, da fehlt es wirklich vielleicht eventuell auch noch ein bisschen eine Schulung. Ich habe mich da auch wirklich noch nicht oder allgemein auch nicht richtig damit beschäftigt gehabt, weil es wird draußen auch nicht, also bei uns zumindest nicht, verwendet. Also ich kenne keinen, der jetzt da irgendwie das dringend, ich brauche das jetzt, weil der Energieversorger da was haben will. Also das ist vielleicht noch ein Thema, wo man sich vielleicht auch mal nochmal drüber unterhalten muss, auch mir bei uns, was kommt da. Die Wärmepumpe können jetzt alle mit dem K40 oder mit dem Internetmodul funktioniert es schon. Aber da wird man noch vielleicht eventuell mal noch ein bisschen schulungsmäßig mal noch nachziehen müssen, noch mal nacharbeiten müssen, was denn da wirklich alles möglich ist. In diesem Sinne, guter Podcast, hat mir gefallen. Ich denke, da wird noch mal Gesprächsbedarf sein mit Martin, gerade was Optimierung, Wärmepumpe anbelangt, kann man ganz, ganz viel machen. Da könnt ihr den bestimmt nochmal dazu einladen. In diesem Sinne, weiter mal.
Mayas Meinung. Praxischeck auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, Marco.
Besser hätte man es nicht sagen können und ich denke auch, er weiß über die Produkte der Firma Bosch Home Comfort mehr, als wir jemals erfahren werden aus der Praxis. Deswegen, Dietmar, also ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich würde nochmal betonen, dass wir es sehr genossen haben, hier zu Gast zu sein im Live Electric House von Bosch in Wernau. Wunderbare Gäste, gerne wieder, hohes Maß an Wissen. Macht einfach Laune da, das kann man nicht anders sagen.
Absolut. Und Gastfreundschaft ist ja auch ein gutes Stichwort.
Ja, Gastfreundschaft haben wir immer gerne. Und wo kriegen wir Gastfreundschaft nicht mehr als im Weinkorb, ne? Im schönen Remstal, unserer Podcast-Heimat, unserer Podcast-Area.
Ja, deswegen war es auch mal absolut überfällig, dass wir Barbara Singer, Inhaberin von Singer Bader, endlich mal auf der Bühne am Tisch hatten, um uns bei ihr zu bedanken und dann auch noch über das Thema Handwerk SAK-Handwerk parallel zu Weinhandwerk?
Weinbau?
Wie würdest du das sagen?
Ja, Weinbau? Ist auch kein Handwerk, ist nur Weinbauern am Ende des Tages. Aber ja, einfach über die Parallelen zu sprechen, über die Frage, wie führt man Betriebe, wie macht man sich auch attraktiv in vielleicht einem zunehmend schwierigen Marktumfeld und vor allem mit ihr aus erster Hand auch mal diese Klimawandelauswirkungen zu besprechen. Das ist auch ganz, ganz interessant. Das ist unser Metathema auch bei Frei von Grobstrick. Ganz pathetisch gesprochen, der Kampf gegen den Klimawandel. Und sie und ihr Mann und ihre Angestellten hier im Weingut merken das ja jeden Tag. Und da hat sie uns einiges Interessantes erzählt. Wie gesagt, sie ist eine ganz, ganz tolle Gastgeberin. Haben wir ein Riesenglück und sind da echt erfüllt. Es ist so eine große Gastfreundschaft. Da wollten wir uns einfach mal bedanken für an der Stelle.
Und in das Gespräch, was wir aufgenommen haben, hören wir jetzt mal rein.
Viel Spaß dabei.
Herr Gamperling, das rote Knöpfchen ist gedrückt. Dann lass mich sagen, herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick aus der Vinothek Weinkorb. Heute mit einem besonderen Gast.
Genau. Mit unserer guten, netten, lieben Barbara, unserer Gastgeberin. Das wird überfällig oder war überfällig, dass du zu Gast bist in deinem eigenen Haus, aber zu Gast hier an unserem Podcast-Tisch. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Und sag mal, wie fühlt sich's an hier? Ganz, ganz neue Perspektive, oder?
Ja, ich habe hier den direkten Ausblick von meiner Empore.
Das ist das, was der Gast üblicherweise hier hat und wo der dann grinsend rausgeht und sagt, meine Güte, was die zwei Jungs da mit mir gemacht haben, keine Ahnung. Aber Vinothek, Weinkorb, mega.
Ja, für die meisten einfach immer ein neues Thema. Podcasts haben wir selten Gäste, die sagen, jo, da bin ich ein alter Hase. Aber es war, Dietmar, an mir ein Anliegen, auch mal mit dir, unserer Gastgeberin, wie gesagt, die uns hier seit Jahren oder ne, kann man
gefühlt
bald sagen.
Seit Jahren,
genau,
ja.
Genau, wir kennen uns sicherlich schon 2 Jahre. Bestens bewirtet, die morgens, bevor die Gäste kommen, alles herrichtet. Kaffee, Brezeln, was Süßes und so weiter. Alles schön herrichtet mit sich. Dietmar sagte es eben. Unsere Podcast-Leute hier, die zu Gast sind bei Frei von Grobstrick, richtig eintauchen in die Materie und auch mal die schwäbische Gastlichkeit immer auch spüren und merken. Also dafür nochmal ein herzliches Dankeschön, dass wir hier so wirklich auch fast familiär aufgenommen werden. Ich vergesse nie wieder diese Linsensuppe.
Die Linsensuppe, ich wollte es gerade sagen.
Wenn wir dann nach 2 oder 3 Podcast-Runden, die wir manchmal machen an einem Tag, ausgezehrt, ja, ausgemergelt fast, da ankommen und dann gibt es eine schöne Linsensuppe. Das ist schon Weltklasse. Also da nochmal danke.
Sehr, sehr gerne. Und wir Schwaben haben es eigentlich gar nicht so gern, wenn man uns lobt.
Ja, deswegen druckst du auch
deswegen
so.
Deswegen drucke ich nicht so rum.
Aber es kommt ja
auch Schwabe. Aber ich muss sagen, ja, hier in der Vinothek kann man sich, glaube ich, schon wohlfühlen. Ich arbeite eigentlich ja hier immer. Jetzt sitze ich hier mal so in der Gastrolle und draußen kommt die Sonne raus. Ja, fühlt sich ganz nett an hier.
Genau, das war auch so ein Ding. Lasst uns mal Gastgeberin auf jeden Fall vorstellen. Euer Weingut, da erzählst du aber nachher natürlich noch einiges dazu. Vor allem auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Wie habt ihr das Objekt hier erworben oder erstellt? Warum auch in der Güte, in der Qualität? Das wäre mal die Frage. Wie kamt ihr auf die verrückte Idee, so mitten im verschlafenen schwäbischen Dorf, kann man ja sagen, sowas total auch architektonisch Reizvolles hinzustellen?
Also ihr habt ja den Weinkorb schon mal vorgestellt. Ich würde ihn jetzt mal aus meiner Perspektive vorstellen oder wie es da dazu kam. Ja, wir haben uns in Geisenheim beim Studium kennengelernt, in der Nähe vom Herr Bleck, der an der Mosel ja beheimatet ist. Und in Geisenheim, da fließt der da rein durch. Und da waren auch immer nette Studenten von überall von Deutschland. Und ja, genau, wir haben dann die Idee gehabt, hier in der Heimat was aufzumachen. Wir wollten erst ins Ausland. Das wollten eigentlich unsere Großeltern schon.
Ernsthaft?
Ja, mein Opa war dann lange Zeit in Kanada. Dann wollten meine Eltern nach Neuseeland, haben den Schritt dann auch nicht gewagt, weil wir sind hier mit unserem Beruf, mit unseren Reben halt sehr, sehr verwurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Mann und ich haben dann einige Auslandspraktika gemacht, aber sind auch der Familie wegen wieder hier ins schöne Remstal zurückgekehrt. Und ich war lange Zeit in Österreich und habe da einige Architekten kennengelernt. Und dann war die Idee, hier in Korb, im Weinort Korb, eine Vinothek zu errichten, auf den Grundmauern oder auf dem alten Grundstück von meinem Mann, seiner Familie. des Grundstückes können wir bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Wir haben dann auch die Grundmauern, alle auf die ganzen Steine, die waren hier aus den Weinbergen, die haben wir alle noch aufgehoben und haben die zum Teil im Gewölbekeller wieder neu eingebaut, wo wir den renoviert haben. Aber hier im Ort Korb war es uns wichtig, dass wir was Zentrales haben, denn viele Weingüter liegen ja so außerhalb. Mein elterliches Weingut, das liegt in Stetten, das ist nur 7 Kilometer von hier, auch im Remstal. Dort ist jetzt der Weinkeller, die ganze Produktion, wobei man das Wort Produktion im Wein eigentlich so nicht verwendet. Das ist alles eine Entstehungsgeschichte. Bei uns wird ja nichts produziert, sondern wir müssen das ernten oder dürfen das ernten, was die liebe Sonne uns beschert. Genau, also in Stetten ist Weingut und hier in Korb ist jetzt die Vinothek. Die österreichischen Architekten haben hier ein bisschen was Modernes dann auf die alten Grundmauern gesetzt. Ja, ich würde sagen, wenn es interessiert, der kommt am besten mal vorbei. Das können wir ja im Podcast sonst schwierig darstellen.
Das ist so. Ja, wobei wir ja das ein oder andere Bild auf Instagram und auch das ein oder andere Video hat ja da schon einen Eindruck hinterlassen. Und bei uns ist es ja auch so gegangen. Der Wahrheit halber muss man ja sagen, dass der Trierer euch gefunden hat und nicht der Kollege aus der Nachbarschaft, aus Winnenden.
Das ist mir nach wie vor peinlich. Ich dachte, die Geschichte habe ich, glaube ich, also dir schon ein paar Mal erzählt, der Barbara auch. Ich bin hier schon 1000 Mal vorbeigefahren, logischerweise. Und dachte immer, ja, das ist ein Architekturbüro.
Nee, das
oben
hast
ein paar,
du noch,
oben ein paar
das
Wohnungen.
Hast, das
doch,
hast du
ah,
noch
die habe ich schon erzählt.
Aber
hast
nicht,
du vergessen?
Dass du dachtest, das wäre ein Architekturbüro.
Doch, weil es so aussieht.
Ja, weil es also auch Anspruch hat. Es hat einen architektonischen Anspruch.
Ganz genau. Und ich dachte ja halt immer, ja, da brauchst du gar nicht klopfen oder so.
Ja. Das liegt vielleicht daran an der Uhrzeit. Also wir wohnen hier, oder die Vinothek ist am recht scharfen Eck, wo doch auch einiges an Durchgangsverkehr ist. Und wahrscheinlich war es einfach die Uhrzeit, wo du vorbeigefahren bist, zur Arbeit, vormittags,
eigentlich eher
am Morgen.
Privat. Eigentlich eher
privat, aber da sind wir im Weinberg. Also wir sind morgens immer in den Weinbergen und erst nachmittags, abends dann hier.
Bei der Bank war ich auch einmal. Da wollte ich nämlich mal nach einem Kredit fragen, habe ich aber keinen genommen von der Korber Bank. Hätte ich das auch checken müssen. Aber es war für mich immer klar, da passiert jetzt für uns jetzt nichts. Es sind halt ein Büro und Wohnungen. Deswegen, als Dietmar da um die Ecke kam, es war ja Winter.
Und ne? ich habe es auch wirklich einfach nur recherchiert. Einfach nur Vinothek hier in der Region. Habe ich gesehen, wow. Dann nächste Bild, die haben eine Bühne.
Ja.
Da war ich natürlich gleich total.
Wir waren abends, war irgendwann im Dezember oder so, war kalt, es war Winter auf jeden Fall, kamen wir her und es war auf den Schlag auch irgendwo sympathisch, haben wir ein, zwei Gläschen degustiert.
Und haben uns hier einquartiert.
Ja, das war, glaube ich, genau zu der Zeit, als ich gesagt habe, ich mache recht viele Abendveranstaltungen und Weinproben und ich suche so ein bisschen was Neues, wo die Räume oder die Vinothek auch mal nachmittags oder tagsüber dann genutzt werden können.
Das ist ja noch verrückter, weil wir kennen es ja jetzt nur, wie es jetzt hier ist. Also überwiegend leer, manchmal mit ein bisschen Publikum. Wir waren ja zu Wein und Pizza bei dir und es war hier knallvoll Leute und wir kamen hier rein und so, was geht hier?
Im Schafstall, ne?
Ja, im Schafstall.
Der Schafskäse.
Der Schafskäse, aber auch generell einfach so, wie es halt sein soll. Also knallvoll Leute. Ja. Und bei uns ist ja immer so ein bisschen Jungs-WG, ne?
Wir sind das kann man schon sagen.
Handvoll
deswegen
Jungs
auch
hier am Start.
Wir haben jetzt ja mit dir die zweite Dame zu Gast. Das ist auch mal besonders, weil die Branche, ne, eine Handwerksbranche ist einfach männerlastig.
Das ist in unserer Branche
auch.
War auch lange Zeit so. Mittlerweile gibt es viele Frauen, viele Weingutstöchter, die elterlichen Betriebe übernommen haben. Ja. Aber ist in unserer Branche recht ähnlich.
Nicht nur Weinköniginnen.
Nein. Das Thema Weinkönigin ist nicht so mein Thema.
Ich glaube, wollen wir heute auch nicht anschneiden.
Haben sie zu mir schon immer als dreijähriges Kind gesagt, weil ich halt immer mit dem Weinberg dabei war, immer bei der Weinlese und auch sonst das ganze Jahr mit draußen. Da hieß es immer, du wirst mal Weinkönigin und deswegen wollte ich das partout nicht werden.
Also Weinkönigin als Drohung sozusagen.
Genau, als Drohung, ja. Da habe ich geguckt, dass ich schnell heirate, weil Verheiratete dürfen das nicht mehr machen, also man muss ledig sein.
Ah, okay, das ist auch, auch speziell. Aber nochmal zum Thema Ausland. Ihr wolltet dann Erfahrungen sammeln im Ausland oder dort was gründen?
Uns hat es im Ausland dann so gut gefallen, dass wir eigentlich gern dort geblieben wären.
Okay. In welchem Ausland hat es euch so gut gefallen?
Ja, ich war ein halbes Jahr in Neuseeland und nein, nicht in Karlsruhe.
Spaß.
Ist das ein interner Witz?
Nein, das ist einfach ein schlechter Witz. Erzähl einfach weiter.
Ja, Karlsruhe hat auch einiges zu bieten, aber
absolut,
an
wir
sich,
lieben alle Karlsruhe.
An sich gefallen mein Mann und mir Städte, Innenstädte nicht sonderlich, wo wir vielleicht auch dann jetzt hier schon beim Thema sind.
Also wärst du dann nach Österreich gegangen, oder?
Österreich hat uns gut gefallen. Mein Mann war lange in Südafrika. Und mir hat es tatsächlich in Neuseeland besten gefallen. Viel grüne Landschaft, viele Hügel, viele Schafe, viele Weinberge, ganz liebe Menschen und ganz ja, gutes Klima da.
Aber so wie im Remstal dann eigentlich.
Ziemlich ähnlich, Hügel. Ja, das Hügelige. Ja. Nur, dass es hier mittlerweile halt immer heißer wird.
Ist so. Das merken wir heute nicht, letzten Tage nicht, aber in der Regel schon. Ja. Das ist unser Hauptthema auf jeden Fall für heute. Das ist vielleicht als kleiner Spoiler, aber lass uns doch beim Weingut noch ein bisschen bleiben.
Dass auf jeden
du noch,
Fall.
Genau, ein bisschen erzählst, wie viele Leute ihr beschäftigt. Auch nochmal das Thema Singer-Bader, warum, wieso, weshalb. Und vor allem das interessiert Dietmar natürlich als ausgezeichneten Weinkenner. Was baut ihr an? Und dann vielleicht, wie verändert sich das auch durch den
Dietmar?
Klimawandel?
Ja, vielleicht hoffentlich interessiert es die Zuhörer auch, was wir für Weinsorten hier anbauen. Also ich habe schon gesagt, wir sind ja hier klassisch im Remstal, kommen von einem reinen Trollinger Betrieb oder Riesling Betrieb, die zwei Hauptsorten, die wir von unseren Eltern und Großeltern geerbt haben, die mir die letzten 15 Jahre aber komplett auf den Kopf gestellt haben. Das heißt, wir haben fast alle Weinberge gerodet, haben fast alles neu angelegt. Zum einen wegen den Anlagen, aber zum anderen oder Hauptgrund ist einfach die Rebsortenwahl. Wir haben mittlerweile neue Rebsorten, dazu werde ich auch später noch ein bisschen was sagen. Aber vorneweg, wir haben einfach alles auf den Kopf gestellt. Wir haben gesagt, wenn der Betrieb hier in der Region zukunftsfähig sein möchte, dann brauchen wir neue Rebsorten. Wir haben hier einen Korb reine Südhänge, das heißt sehr, sehr warme Lagen, was in der Vergangenheit ja schon sehr positiv war. Der ein oder andere kennt die Korber Weinhänge, die gute Rotweine hervorbringen. Und in Städten auf der anderen Seite haben wir eher so Westhänge, sandigere Böden, dort wachsen mehr die Weißweine. Von daher haben wir recht gute Bedingungen und auch ein bisschen Kontrast, dass beides bei uns gut gedeiht. Württemberg an sich ist natürlich sehr vielfältig. Also hier gibt es ganz viele Rebsorten. Und auch das haben wir gesagt, das müssen wir in Zukunft ein bisschen konzentrieren. Das lag daran, dass die Schwaben einfach gern was ausprobieren. Dann hat man viel auch Kontakte gehabt. Meine Großeltern hatten eine Rebveredelung. Da haben wir dann aus Österreich schon mal Reben gekriegt oder auch aus Frankreich Frühreben, die man dann hier mit dazu gepflanzt hat zu unseren Trollingern. Aber mittlerweile haben wir hauptsächlich die Zukunftssorten und da haben wir uns auf ein paar konzentriert. Das ist der Cabertin, das ist eine rote Sorte, die haben wir seit 2016 bei uns, hat mittlerweile tiefe Wurzeln, gibt kräftige Rotweine. Und bei den weißen Sorten, da sind wir erst vor ein paar Jahren fündig geworden. Das ist ein Sauvignac oder auch ein Sauvignon Gris. Wie man den Namen schon hört, Cabertin ist eine Kreuzung aus dem Cabernet, der Sauvignon Gris ist eine Kreuzung mit wo ein Grauburgunder mit eingekreuzt ist und Sauvignac. Geschmacklich auch sind die recht ähnlich wie diese Edelrebsorten. Da wäre schon Sauvignon Blanc dabei. Und dann ist der Clou dabei, da sind immer Wildreben mit eingekreuzt. Mittlerweile in einem recht kleinen Anteil. Die bringen aber Widerstandsfähigkeit und die bringen einfach den Vorteil, dass wir recht einfache Laubarbeiten haben. Das ist gerade aktuell, also wir sind jetzt vielleicht vom Zeitlichen, um das zeitlich einzuordnen, wir haben schon gesagt, wir Winzer sind das ganze Jahr im Weinberg draußen, aber jetzt so im Sommer ist die Hauptzeit.
Was passiert, als Laie gesprochen, mit den Weinbergen, die nicht bewirtschaftet werden? Werden die einmal abgeräumt? Also sind das die Stellen?
Im besten Fall, ja. Das sind wir gerade am Koordinieren. Wir haben jetzt eine Schafherde da, 400 Wanderschafherde, 400 Schafe, die diese Brachflächen abgrasen. So mal das ökologisch und biologisch naheliegendste, was dann in ferner Zukunft dort passiert. Vielleicht wird es irgendwann auch mal wieder Weinbau. Hoffen oder spekulieren viele drauf. Muss man ja auch dazu sagen, Wein ist ja ein sehr edles Produkt und Wein wächst nicht überall. Und es ist schon ein großes Privileg gewesen, hier in der Region Reben anzubauen und Wein draus zu keltern. Das war über Jahrhunderte weg der Broterwerb. Also um 1900 gab es 100 Weingärtnerfamilien bei uns im Ort und alle haben Weinberge gehabt. Natürlich nur ein bisschen Tiere, Landwirtschaft, klassische dabei. Und mittlerweile hat sich der Spieß sehr rumgedreht. Es gibt noch 8 oder 9 Weingärtnerfamilien. Und wir haben eher auch zu tun, dass wir die Flaschen verkauft kriegen. Mhm. Deswegen machen wir hier in der Vinothek ja sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Events, weil uns liegt sehr viel dran, dass der, also wieder aus dem Nachhaltigkeitsaspekt raus, dass der Wein nicht so ewig weit transportiert wird, sondern am besten ist, wenn er in der Region konsumiert wird.
Ja,
schmeckt
halt
er meiner Meinung
nach
auch am besten. Außer hier
einiges.
Natürlich. Ja.
Da wird auch schon einiges exportiert ins Ausland.
Freuen uns natürlich auch, wenn der Wein, den wir hier produzieren, meistens sagt man, der Wein schmeckt dort, wo er erzeugt wird, am besten. Wir haben lange Zeit auch so Weinwanderungen gemacht, wo man mit den Gästen dann wirklich direkt am Weinberg die Weine probiert. Aber wenn er auch an der Mosel schmeckt,
schmeckt
dann
er.
Freuen wir uns natürlich auch. Manche nehmen den Wein auch mit in Urlaub.
Ja, das mache ich jetzt nicht. Also bin ich ehrlich, da wo ich Urlaub mache, gibt es eigentlich nicht so die Weinbauregion in der Regel.
Naja,
aber
wenn
wie
man
du
mit
sagst,
dem Wohnwagen fährt, kann man schon einiges einpacken.
Auf jeden Fall. Aber wie du sagst, da ist ja was Regionales dabei. Ne? Das schmeckt dann einfach schon woanders auch immer gut, die lokalen Erzeugnisse. Aber ja, wir würden da sonst nicht hier sitzen. Wenn du gesagt hättest, wir bleiben bei unserem Gleis, den Weinbau, dann hätten wir die gar nicht die Gunst der Stunde hier nutzen können für unseren Podcast. Wäre auch schade. Aber es ist ähnlich, wollte ich vorhin noch sagen, mit den Betrieben bei uns im Sanitär- und Heizungsbaufach. Es ist ihr Generationswechsel. Die Inhaber im Handwerk generell, kann man das sagen, sind auch überaltert. Es gibt da tolle Befragungen, Studien, wie alt eigentlich die Inhaber sind. Und was passiert da? Gibt es Nachwuchs? Klar. Ihr habt eine Tochter, ihr seid selber noch sehr jung, dein Mann und du. Das dauert, ihr seid ja noch ein paar Jahre am Start. Aber es ist ja die Frage generell, was passiert mit diesen soliden Betrieben vor Ort? Und das meinte ich vor, es ändert sich dann bei uns in unserem Handwerk deutlich, dass eben überregionale Anbieter teilweise auch sich einkaufen. Ne? Und dann quasi in deinen Worten gesprochen, den Claim, die Hektar Fläche für sich beanspruchen. Das sind ganz andere Konzepte. Ich weiß nicht, ob das hier im Weinbau ähnlich gehen könnte. Gibt es ja auch ein paar große Genossenschaften oder Produzenten. Ich weiß nicht, ob für die das lukrativ wäre, solche Brachflächen zu nutzen. Keine Ahnung.
Ja, es ist ganz interessant, dass man da einfach mal branchenübergreifend denkt und nicht nur in unserer kleinen Weinbaublase. Deswegen schätze ich so Gespräche auch immer sehr. Und freue mich auch, vielleicht meldet sich einer von den Zuhörern, der eine Idee hat. Streuen das gerade und gucken, wie es weitergeht, ja.
Genau. Aber ich glaube, was auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit ist, dass man junge Leute an diese Themen heranführen muss. Ne? Wir haben da, das Handwerk hat sich gewandelt, auch der Weinbau, egal wie traditionell er ist, wird heute einfach viel moderner ausgeführt, nicht nur mit den Maschinen, sondern auch mit der, wie der Wein entsteht, wie die Vermarktung ist. Das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit von vor 40 Jahren. Im Handwerk ist es genauso und ich glaube, da gibt es bei ganz vielen immer noch so eine Lücke. Also ich hatte erst kürzlich so ein Gespräch, da hatte ich mal gesagt, Papa geht zur Arbeit, heißt Papa geht ins Büro, so im Gedanken der Leute. Keiner denkt bei Papa geht zur, oder wenige denken bei Papa geht zur Arbeit, Papa geht in den Wingert oder Papa geht in die Werkstatt.
Oder verlässt überhaupt das Haus.
Oder verlässt überhaupt das Haus, ja. So.
Absolut.
Ich glaube einfach, da haben wir alle, also alle, die mit den Händen schaffen, alle, die etwas, entweder Wein kreieren oder auch montieren, installieren, whatever. Wir müssen viel, viel mehr an die jungen Leute ran und müssen denen zeigen, wie spannend, wie abwechslungsreich, wie
krisenfest.
Natürlich. Die Chance, von der KI ersetzt zu werden, ist in beiden Bereichen eher überschaubar.
Genau, und das ist immer das Thema, wenn ich mit meinen Handwerkskollegen auch oder mit Marco Meyer rede, das ist einfach cool. Du kannst was mit deinen Händen. Ne? Handarbeit ist einfach nicht groß in erster Linie digitalisierbar. Es geht eine Riesenchance damit einher und das ist eben so ein Thema, weil ich auch immer zu den Leuten sage, die im Ort mit Sanitär-Heizungsgeschichten unterwegs sind, kehrt das ein bisschen raus, eure Krisenfestigkeit. Ach, ob das so richtig ankommt. Ich glaube, da hat sich die Gesellschaft die letzten 2-3 Jahre vor allem verändert. Wir wissen alle, Themen rund um Klimawandel treten in den Hintergrund. Persönliche Sicherheit, Wirtschaft, das Geld in der eigenen Tasche, gefühlte Sicherheit ist viel wichtiger. Und da ist der Job natürlich elementar. Ne? Und auch große Arbeitgeber, du hast gerade auch angesprochen hier, bei uns vor allem im Stuttgarter Raum, ja, da ist auch
Veränderung drin, ja.
Krise angesagt. Ich nenne da jetzt keine Namen, aber in den letzten 3 Tagen die Schlagzeilen, die sorgen für ein ungutes Gefühl.
Aber da kann doch zum Beispiel dein Handwerk von den Winzern lernen. Es gibt heute keinen Winzer mehr, der nicht trommelt, der nicht auf dem Hof Veranstaltungen macht, der die Leute mit durch den Weinberg führt, der seine Kelter zeigt, was auch immer. Ja. Und das ist genau das, was mir bei ganz vielen Handwerksbetrieben total fehlt. Die sagen, wir können es, wir machen einen guten Job, aber wir reden mal besser nicht drüber.
Ja, ist so.
So. Und die müssten dann sagen, guck mal, so geil sehen unsere Montageautos aus, so geil ist unser Werkzeug, das ist das, was wir damit machen. Junge, komm zu uns oder Mädel, komm zu uns, du kannst hier einen spannenden Beruf machen.
Präsenter sein.
Da kann wirklich deine Branche, lieber Herr Gamperling, von den Winzern was lernen.
Das sehe ich genauso. Das ist also, so, die Wahrnehmung auch bei uns, ich komme ja aus Winnenden, wie du weißt, das ist, sage ich immer zu meinem Bruder, auch völlig neidfrei, guck mal, was die jungen Winzer, das sind alle in unserem Alter, zwischen 30 und 45 irgendwo, guck mal, was die machen. Events, Partys, Vinotheken, Ausstellungen, Weinwanderungen, die sind sehr, sehr Publikumsgemeinderat, rekrutieren sich auch häufig, das ist bei uns am Ort, aus den Winzerfamilien. Die sind einfach in der Gesellschaft mehr aktiv und das ist so ein Punkt, Dietmar, gebe ich dir immer recht, definitiv, zeig was.
Also ganz freiwillig macht man das ja nicht. Also am schönsten ist natürlich wahrscheinlich schon in der Werkstatt oder bei uns eben im Weinberg, unserer Werkstatt im Freien, wo man für sich hinschaffen kann, gerne auch mal ohne Mitarbeiter, so gern man sie da hat. Aber wo man so ein bisschen, Handwerk und Weinbau ist recht ähnlich, ist ein Stück weit ja auch unser Hobby. Und wir arbeiten viele ja auch samstags und sonntags. Und bei uns war es ein bisschen notgedrungen mit den Veranstaltungen. Ja. Man macht es total gern. Bei mir steckt ganz viel Herzblut drin, weil ich einfach gern unter Menschen bin. Und hier kommen aber wirklich ganz arg nette Gäste, wie heute ja auch wieder.
Dankeschön.
Ganz tolle Barbara. Kontakte.
Das tut mal gut.
Mein Mann, der ist eher so das Phantom, wird er schon in Korb genannt. Unser Phantom, mein Mann, der ist immer nur im Weinberg.
Aber ich habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen.
Ja, er kann das eigentlich auch ganz gut. Ja. Zumindest mit den, diesen vielen öffentlichen Terminen, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, das ist in eurer Branche auch schwierig, weil, wie gesagt, 24/7 und dann muss der Auftrag noch fertig werden oder bei uns muss der Weinberg noch bearbeitet werden. Da ist ganz, ganz wenig Luft. Ja. Wenn man dann noch Familie nebenher hat, die müssen eigentlich schon mitmachen,
wie du
dass
sagtest,
man dann noch großartig in Marketing investiert. Aber vielleicht auch hier müssen wir da alle neue Wege gehen, indem man vielleicht was gemeinsam macht und das Thema mit der ein bisschen Politik oder Gemeinderat, Öffentlichkeitsarbeit, ich bin da auch immer dran, um zu zeigen, Leute, guck mal, wie es bei uns aussieht. Bei uns kommt kein Zahltag, bei uns kommt kein Krankengeld, wenn wir mal ausfallen. Auf der anderen Seite wäre es einfach schön, wenn wir vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen, wenn in den Kommunen die Eventmanager auch mal dran denken, dass man vielleicht im Weinberg was macht oder beim Handwerker mal eine Veranstaltung, dass wir da alle mehr zusammenrücken. Ja. Und dazu glaube ich einfach, geht es uns noch nicht schlecht genug.
Ja.
Weil
euer Beruf ist ja auch vor allem landschaftsbildend. Das ist wie unser, ich habe ein paar Streuobstwiesen zu Hause, da wird, wenn du da guckst, was da brach liegt, ja, und der Nachbarschaft, was da nicht gepflegt wird, ist schade. Und da sind wir ja stolz drauf. Auf so eine Natur, auf die Landschaft, auf die Umgebung. Das ist auch hier eine Touristenmagnet, Remstal etc. Hast ja auch einen besonderen Bezug dazu, logischerweise zum Remstal generell und zu dem Marketing. Das sollte man schon auch wertschätzen. Ne? Das ist so. Und andersrum, wir sagen ja mit einem gewissen Handwerkerstolz, mit einem Rückgrat, die Klimahandwerke. Ne? Also die Umsetzung der Klima- und Wärmewende vor Ort wird ja durch Heizungsbauhandwerk auch bedingt und realisiert. Da brauchst du auch eine gewisse Unterstützung. Und wenn Dinge im Umbruch sind, also ich denke jetzt nur an unser Lieblingsthema, wir werden es nicht vertiefen heute, kommunale Wärmeplanung. Ja, da müsst ihr doch den Umsetzungsmachbarmacher fragen vor Ort, ne? Und nicht an dem vorbeiarbeiten. Aber das ist nur mal eine andere Thematik. Wie du im Kommunalen eben interagierst und wirkst. Und da finde ich auch die Rolle der Innung, also, ne, beim Handwerk gibt es ja Innungen. Gibt's
bei euch, ja.
Gibt es wahrscheinlich bei euch
nicht.
Nicht? Ah, okay. Die können da ein Gewicht sein, können, müssen es nicht. Die sind vielfach eben auch keins, weil es ist Ehrenamt, wie du sagst, die haben alle ihr Paket, ihr Arbeitspaket. Und das ist eben so eine Sache, wie stellst du dich da auf? Also spannendes Thema heute.
Bevor wir noch zum Klimawandel kommen, die Barbara hat was unter dem Tuch versteckt.
Ist wieder heute sehr, er will es wieder wissen, der Dietmar. Ne?
Ja, ich habe euch was mitgebracht.
Das hat sich bei uns komplett gewandelt. Ja. Ne? So Anfang dieses Podcasts, also nicht dieses Podcast, sondern dieser Podcast-Serie, war Jörg immer der Erste, der gesagt hat, das Tuch muss weg. Ich will sehen, was auf dem Tuch ist.
Ich bin halt auch gereift.
An diesem Podcast.
Wie so eine Traube im Weinberg.
Genau. Und ich gebe den Benjamin Button, ich werde immer jünger.
Und muss jetzt
hier mal. Also das passt jetzt ganz gut, was ich da mitgebracht habe. Ja? Ihr hattet ja gesagt, wir sollen heute ein bisschen über ein Klima sprechen.
Werden wir noch.
Sprechen.
Ja. Ja.
Und genau, deswegen habe ich gedacht, ich bringe diese Blätter mit, weil
sehr
um die
cool.
geht es eigentlich im Detail, wenn man genau hinschaut.
Mhm.
Auch um die großen Blätter, die brauchen eben viel Wasser. Die kleinen Blätter bei den neuen Rebsorten, die kommen mit viel weniger Wasser aus. Und insgesamt.
Und der Trollinger ist aber so in der Mitte.
Ja,
wäre das
der hat eigentlich schon recht große Blätter.
Der noch eine Chance okay. hat zu überleben
hat für die Zukunft.
Wenn man ganz ordentlich pflegt, ja.
Okay.
Wenn wir auch Blätter jetzt entfernen, damit er nicht mehr ganz so viel Blätter hat. Der Trollinger hat halt den Vorteil, also alle Sorten, die viel Blätter haben, die machen Photosynthese.
Mhm.
Und das ist das, was wir hier brauchen in unseren Städten, Innenstädten.
Ja.
Und ja. wo letztendlich, ja, dieses ganze Städteklima und das Kommunale dann auch mal gemeinsam denken muss.
Ja, du hast ja vorhin ein Bild gezeigt, im Warm-up, wir haben vorhin Kaffee getrunken, Korb oder ne, Steinreinach oder dein Gatte herkommt, das Nachbardorf, wo unfassbar viel Grünfläche noch war. Ne? Also wirklich kaum was versiegelt, kaum irgendwo was verbaut. Du hast da von diesen Schneisen gesprochen, ne? von Kaltluftschneisen und so weiter. Das fehlt ja größtenteils.
Ja.
Also wenn ich an Stuttgart denke, ne, wo es ja eigentlich gar nicht mehr ein Thema ist. Da wird halt gebaut, wird Wohnraum.
Ja, ich komme da kaum hin.
Über das Thema gestellt.
Aber heute war ich tatsächlich kurz da, was auszuliefern. Da gibt es doch ein paar neue Bauwerke, auch Parkhäuser heißt es, glaube ich. Die sind mittlerweile fassadenbegrünt.
Ja, klar.
Es überlegt sich schon der eine oder andere was.
Das ist so. Da werden aber keine Weinstöcke hingehängt, sondern das sind dann meistens Buchen oder so, Hainbuchen, die ganz gut mit Hitze umgehen können, die wenig Wasser brauchen. Aber es ist eben, ihr seid ja am nächsten dran am Klimageschehen. Ne? Weil ich merke immer wieder, viele Leute haben kein Gespür für Klimawandel. Ich hatte es mit meinen Nachbarn jetzt vor ein paar Tagen. Boah, verregneter Sommer und so, ist ja gar nicht heiß und früher war alles besser, ne? So ein bisschen Jürgen Drews-mäßig. Da sage ich, Freunde, ihr müsst das ganze Jahr angucken. Wir haben es ja gerade auch schon gehabt im Vorgespräch. Da wird abgerechnet, wenn ich alles addiere. Und nur weil ich jetzt mal im August oder im Juli ein paar nasse Tage habe, du hast trotzdem ein Hitzeniveau, ein Wärmeniveau, was irgendwie weggeht. Und ich merke da immer wieder, die Leute haben für diese ganz langen Prozesse in der Welt, im Klima, auf dem Globus, kein Gespür. Na, es ist
ja,
halt mal heiß.
Könnte ich ja jetzt eurer Branche zum Vorwurf machen.
Warum?
Ja, aber wir können ja gleich vielleicht eine gemeinsame Lösung eruieren. Also ich habe das persönliche Empfinden, die Menschen bekommen es zum Teil gar nicht mit in ihren klimatisierten Räumen, während wir ja jeden Tag oben am Hang am Berg stehen und schon seit 5-6 Jahren merken, wie es immer wärmer wird, und zwar am eigenen Leib. Also früher ist man den ganzen Tag draußen gewesen, früher hat man auch wenig Sonnenschutz benötigt, während heute merkt man einfach nicht nur, ja, dass man Sonnenbrand kriegt, sondern die Strahlung ist eine ganz andere geworden. Ohne Sonnenbrillen kann man kaum arbeiten. Es ist einfach sehr grell. Mhm. Und wir sind vor allem nur vormittags draußen. Nachmittags ist es für den Körper zu anstrengend.
Ja. Ihr seid ja die Klimaindikator neben dem Wein, den ihr dann ausrichtet danach und Sorten entsprechend hegt und pflegt.
Naja, aber hegen und pflegen reicht ja nicht mehr. Zum Beispiel, es gibt ja Gründe, warum ein Riesling gar nicht mehr angebaut wird, weil es eigentlich eine Rebe ist, die, korrigier mich, ne, aber eine Rebe ist, die eigentlich ein bisschen darben muss. Also ein guter Riesling entsteht nicht dadurch, dass der 150 Sonnentage hat. Dadurch entsteht der einfach nicht. Der entsteht dadurch, dass es auch mal kühler ist, dass auch mal ein bisschen Feuchtigkeit ist, dass er praktisch im Wachstum, also dass er ein reduziertes Wachstum hat über seinen Dings. So. Deswegen kannst du auch in, also zumindest an der Mosel, gibt es Hänge direkt über den Flüssen, wo Riesling, und Mosel ist ja, Mosel und Saar ist ja nun mal Riesling-Region, wo die Winzer kein Riesling mehr anbauen, weil du da keine Qualität mehr produzieren kannst. Der wächst ja einfach viel zu schnell. So, und wird dann gegen Weißburgunder getauscht. Ja. Und das haben wir ja hier im Remstal auch bei der Barbara, dass man verschiedene Rebsorten wirklich rausnehmen muss und durch andere ersetzen. Also wenn man daran nicht merkt, dass sich irgendwas ändert, wenn du Sachen nicht mehr anpflanzen, ernten kannst, sondern auf ein anderes, auf eine andere Pflanze wechseln musst.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen anders, wie bei, wenn bei euch eine Schelle oder was gewechselt werden muss.
So ein Heizgerät.
Ja, das ist dann vielleicht schon mal wieder was Größeres. Ja, nur mal ein Wasserhahn, das geht vielleicht relativ fix. Aber bei uns dauert es sehr lange, bis so ein Weinberg gerodet ist und dann neu angelegt wird. Dauert so 5 bis 6 Jahre. Vor allem in den Anfangsjahren merken wir es auch sehr stark. Unsere jungen Reben, wenn wir die pflanzen im April, Mai, so im Frühjahr, dann hat man die früher kaum gießen müssen, wenn dann einmal, dass die einmal Wasser bekommen haben, bis die Wurzeln dann anfangen haben zu wachsen und dann nicht mehr. Und das geht seit genau 12 Jahren geht das nicht mehr. Das weiß ich deshalb so genau, weil meine Tochter, die ist jetzt gestern 12 geworden und mein Mann war an ihrem Geburtstag nie da, weil er immer beim Wasserfahren war. Und das ist unheimlich mühsam, wenn man das Wasser, das haben wir nicht oben am Berg zur Verfügung, sondern wir müssen es von hier unten hochfahren.
Tanksten
und auch wirklich nur da, wo die Reben nicht mehr überleben oder überdauern können. Hm. Und vielleicht noch eine Anmerkung davor, Reben sind eigentlich die Pflanzen, die es unter den extremsten Bedingungen aushalten. So wie der Dietmar jetzt auch gesagt hat mit dem Riesling, das gibt immer noch einen guten Wein, auch wenn die Bedingungen sehr, sehr hart sind. Und unsere Cabernet-Sorten, ja, die kommen mit sehr, sehr wenig Wasser aus, mit richtiger Trockenheit. Mhm. Aber selbst hier sehen wir Schäden mittlerweile. Und das ist dann schon extrem, vor allem in diesem kurzen Zeitraum.
Ja.
Und das ist auch wieder das, was viele Menschen an mich herantragen. Ja, es gab schon immer Veränderungen, ja, aber nicht so schnell. Und wir haben halt noch die Hoffnung, dass die Menschheit das irgendwann einsieht und es dann wieder ein bisschen langsamer geht, weil wir haben jetzt für die nächsten 60 Jahre investiert, mal von der Rebsortenwahl. So lange können die Reben dann auch stehen bleiben und wir können sie, wie gesagt, gar nicht so schnell austauschen.
Ja, klar.
Und so, wir müssen gucken, dass wir die, ja, die Beschleunigung herauskriegen.
Das ist halt die Frage, weil, ne, das ist halt die Klimawandelphysik, dass es dann halt irgendwann, manche reden von Kipppunkten und so Sachen, ne, dass es dann halt besonders schnell geht. Das ist wie bei einem Virus, der braucht ein bisschen und plötzlich schlägt es durch.
Ja, hofft man nicht, dass es so ist wie bei dem Virus, wo dann plötzlich alles spinnt.
Nur als,
dass
man, nur
genau,
als Metapher.
Ja, aber schon, ja. Richtig gesagt, Menschen glauben immer erst alles, wenn eine Statistik darüber existiert oder wenn es extreme Schlagzeilen gibt. Ich habe jetzt auch mal hier die Quellen mitgebracht, wo man das ja auch alles nachlesen kann. Aber ich denke immer, es ist immer besser, man hört es von jemandem, der das selber erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen reden wir heute, dass wir das mal auch mal plakativ haben, weil ich bin immer wieder schockiert. Das meinte ich vorhin, wenn Leute meinen, oh, das ist alles gar nicht so wild. Die merken es einfach nicht, ne, die Veränderungen. Es gibt natürlich Landstriche auf der Welt, wo das extrem messbar ist. Also, ne, habe da auch beobachtet und gelesen die letzten Tage, wo es dann in Skandinavien so unglaublich heiß war. Also völlig verkehrte Welt, bei uns sehr, sehr kühl im Vergleich. Auch in Regionen, wo es eigentlich 30, 35 Grad haben sollte, waren es halt 20. Und dafür irgendwo gefühlt am Nordkap dann die 30 Grad. Das ist einfach gaga, ist verrückt. Im Gebirge verändert sich vieles. Thema Felsstürze hat man jetzt auch.
Gletscher.
Das Thema, wo dieses Bergdorf hier begraben wurde. Da sollte man merken, dass da was passiert. Und das ist ja unser Ansatz auch bei Frei von Grobstrick, für solche Effizienztechnologien natürlich auch irgendwo zu werben und den Rücken zu stärken. Aber vor allem fürs Thema sensibel machen. Warum ist es notwendig? Auch wenn es zugegeben immer ein kleines Rädchen ist, was man dreht als Verbraucher, aber dennoch, die Masse macht es einfach.
Ja, jeder Mensch ist nur ein ganz kleines Rädchen, aber er ist ein Rädchen und jeder hat die Möglichkeit, es zu hinterfragen, genau hinzusehen, wie wir jetzt bei den Blättern gesehen haben, einfach den Blick fürs Detail haben.
Ja, vielen Dank für den Ausflug.
Ja, in Weingarten. Ihr wartet immer bisher nur hier in der Vinothek und ich glaube, wir müssen euch wirklich mal mit in den Weinberg rausnehmen.
Ja.
Das habe ich ein bisschen Weinberg hierher gebracht.
Das ist ein perfektes Thema.
Schön, ich bringe die Sonnencreme mit.
Dietmar bringt einen Hut mit. Ich habe es nicht
halt bei. Vormittags, gell? Ja.
Barbara, was wir schon überlegt.
Oder abends zum Picknick.
Genau.
Das Picknick. Machen wir auch.
Beides. Beides.
Wir haben auch schon überlegt, ob wir einen Podcast natürlich im Weinberg oder im Wengerter Häusle aufnehmen. Wir haben schon auf meinem Stückle aufgenommen. War auch schön mit
Vogelwiederholungstäter. Ist das perfekt.
Wir müssen das mal machen. Und so ein bisschen Praktikum tut uns beiden Sesselpupsern ja auch gut. So.
Danke fürs Kompliment.
Gerne.
Passt.
Ihr seid sehr sportlich. Ich nehme euch mit.
Habe ich Bock drauf. Sehr gut.
Steht ja bald die Weinlese an. Das ist vielleicht noch ein Punkt natürlich. Zu unserem Betrieb.
Die wird auch immer früher? Oder?
Die wird immer früher. Und also wir machen das alles in Handarbeit, alles mit Freunden und Bekannten. Wir sind ja Biolandbetrieb. Das geht einfach auch ein Stück weit weiter, dass wir jetzt nicht nur gucken, was für Pflanzenschutz verwenden wir, was für Reben pflanzen wir, sondern wie geht man mit seinen Mitarbeitern um und eben auch das Thema, was wir gerade angesprochen haben, dass man die Dinge mal ein bisschen hinterfragt und dass man als einzelne Person Dinge auch anders machen kann wie der Mainstream.
Das würde ich genauso unterschreiben.
Ja, wir haben ja vorher auch noch darüber gesprochen, dass wir Biolandbetrieb sind und auch von der Bauweise hier vom Haus könnte ich noch ein paar Sachen sagen. Und dann könnten wir mal noch mal gucken, was wir ja so für in Zukunft für Reben bei uns noch anbauen.
Das würde mich interessieren. Mhm. Vor allem die Zukunftsweide. Du hast ja vorhin von Zukunftsarten und Sorten gesprochen.
Genau. Also das sind neue Rebsorten. Die brauchen zum einen weniger Pflanzenschutz, und zwar 80% weniger, was wow. ziemlich viel ist. Vor allem jetzt, das gestaltet sich so, das kann man jetzt in den letzten Behandlungen einsparen. Jetzt haben wir eine sehr hohe, große Laubwand und jetzt bräuchten wir sehr viel Wasser, um das zu applizieren und das können wir jetzt einsparen, weil die sind ab einem gewissen Zeitpunkt recht stabil, dass die sich selbst schützen. Und darauf setzen wir einfach, denn wir haben, ich sage jetzt mal das Problem, aber auch wieder, wo wir schon wieder eine Lösung haben, dass wir diese frühen Ernten bekommen. Also wir bekommen immer frühere Weinlesen. Mhm. Ich habe das auch, wenn die Zahlen hier interessieren, wir haben da natürlich eine Statistik drüber geführt, obwohl Wenger da sehr viel so nach Gespür entscheidet. Weil die Reben, da gibt es kein Rezept für, ob ich jetzt das Blatt dran lasse oder wegmache an dem Rebstock. Das muss man immer individuell und nach Gespür entscheiden. Dennoch haben wir über alle Jahrgänge hinweg die Zuckergehalte, die Öchslegrade, die wir messen und das Lesedatum, die Lesezeitpunkte. Und es ist so, dass mein Großvater, der hat eigentlich Ende Oktober bis in November reingeherbstet mit Schnee und so weiter. Ja. Mhm. Hat er oft die Geschichten erzählt, dass er den Schnee erstmal von den Trauben runtergeschüttelt hat, bis man dann die Trauben gefunden hat. Und als ich als Kind dabei war, hat mein Opa bei jeder Weinlese, also jeden Tag, hat er ein Feuer gemacht. Eben für die älteren Herrschaften, die dann schon gefroren haben an den Fingern. Es war so kalt, unglaublich kalt an den Fingern. Und für uns Kinder, dass wir uns wieder ein bisschen aufwärmen konnten.
Deswegen lagen an jedem Häuschen so Rauchrohre rum, ne?
Ja, das ist, in den Wengerthäusle konnte man Feuer machen. Ja. Aber wir haben, darf man ja heute auch nicht mehr, aber wieder auch das Thema, wieder Schnittstelle. Wir haben einfach unten am Weinberg, wie auf einer Obstwiese oder da, wo eben keine Reben mehr standen, hat er Feuerle gemacht. Mein Opa hat da zwischen den Reihen manchmal noch Feuerle gemacht, weil es so lange dauert hat, wissen mit der Herbsterei, wo die Leute sich aufwärmen konnten.
Ich kenne das auch so. Wenn ich mit meinem Uropa, der hat da ne, eher Streuobst angebaut und Zwetschgen und Äpfel eben. Das war sehr spät im Jahr. Da war es immer morgens richtig kalt. Und heute kennst du bei 30 Grad im September.
Ja, 30 Grad Äpfel. Haben wir mittlerweile und die Lese ist vom November, also das war schon extrem November, aber die Hauptlese war eigentlich im Oktober. 3. Oktober, so Feiertag, kennt jeder, da hatten wir immer viele Helfer und das war bei uns, da ging es bei uns richtig los erst. Mhm. Ja, und dann der ganze Oktober durch und dann war es halt nachts kalt und tagsüber kam dann schon die Sonne, aber wir haben dann auch recht kühle Trauben reingekriegt, heißt in die Kälterhalle. Mhm. Also, und dann konnten wir die langsam gezügelt in die Gärung schicken. Und heute ist es so, dass wir Anfang September anfangen müssen, dürfen. Warum? Weil die Trauben reif sind. Die werden weich, die Schalen werden weich. Mhm. Und deshalb auch der Umstieg auf diese neuen Sorten, auf andere Rebsorten, die sehr dicke Schalen haben. Also die Beeren haben sehr dicke Schalen, dass die lang gesund und intakt bleiben. Weil wenn die Beeren weich sind, kann man sich vorstellen, dann platzen die irgendwann auch mal auf, dann tritt ein bisschen Zucker aus, dann kommen Wespen. Ja. Und Wein kann man nur aus topgesunden Trauben machen.
Barbara, nochmal vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Mhm. mal ein anderes Gespräch. Ein
ganz anderer Podcast. Das war uns mal wichtig.
Freifunk Gofrin.
Auf jeden Dimension Fall. Öffnen, nicht nur im Heizungskeller hier so beschränkt unterwegs sein.
Ja, nochmal. Vielleicht auch mal was branchenübergreifendes.
Wir freuen uns immer, bei dir, bei euch zu Gast zu sein.
Vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, da sind wir wieder.
Und? Haben wir zu viel versprochen? Mal was anderes. Also das ist uns auch mal wichtig gewesen an der Stelle. Nicht nur so dieses eindimensionale SAK-Thema zu bespielen, sondern wirklich auch mal andere Leute zu Wort kommen zu lassen. Wir haben das Beispiel mit Marco Meyer ja immer wieder, mit unserer Episode 32, wo es im Grunde auch darum ging, wie stellt man sich für die Zukunft auf in seinem Betrieb, im SAK-Handwerk. Und da hat die, finde ich, die Barbara Singer einiges Gutes an guten Gedanken auch gezeigt, wie tüchtig sie sind. Ne? Sie sagte ja, boah, der Verkauf des Weines ist nicht mehr so ein Selbstläufer. Man muss einiges tun. Und was sie tut, gerade in der Vinothek, in unserer Podcast-Area, die wir nutzen dürfen, ist sensationell. Sehr engagierte Menschen, nochmal tolle Gastgeber. Wir freuen uns immer, sie zu sehen. Und auch die Leute, die bei uns im Podcast zu Gast sind und im Weinkorb sind, sind jedes Mal absolut beschwingt und positiv, die sie dann nach Hause fahren. Es ist eine ganz besondere Location, ein ganz besonderer Ort auch, ein schöner Ort. Da sind wir gerne da und werden das auch weiterhin machen an der Stelle.
Absolut. Und ich fand auch nochmal spannend die ganzen, die ganzen Parallelen, ne? Wie sie sich auf die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, natürlich in teilweise sehr radikaler Weise, indem man ganz neue Weinreben ausprobiert, aber auch jeder Handwerksbetrieb ist natürlich auch durch den technischen Wandel, durch den Generationenwandel, durch die neuen Anforderungen aufgerufen, flexibel zu bleiben, Neues auszuprobieren, sich neu zu positionieren.
Und gute Produkte zu machen, also ihre Weine. Du weißt, von was wir reden, die Weine sind erste Sahne. Also wenn ich an den Sommerhauch denke, den wir jetzt auch über den Sommer über sehr oft genossen haben, hab da auch noch ein paar Fläschchen im Keller, Schrägstrich in der Garage. Ne, lieber Dietmar?
Ja, das erklären wir euch dann
andermal. Das kann man absolut empfehlen. Wie sie sagt, kommt mal vorbei, schaut es euch an. Können wir nur beipflichten dem Thema. Also nochmal, vielen Dank, liebe Barbara.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ja, was ist noch zu sagen? Dass wir in 14 Tagen schon wieder auf Hausbesuch sind.
Das wird zur Tradition bei uns so langsam.
Ah, ich weiß ja nicht. Meine Tradition ist ja eher Weinkorb. Ja, eben. Aber
Dart sagt,
aber
wir müssen in den Weinkorb gehen, jetzt sind wir schon wieder auf Hausbesuch.
Ja, aber naja. Auch das wird, glaube ich, ohne dass wir zu viel verraten, sehr, sehr spannend werden.
Definitiv. Ne? Wir verraten nicht allzu viel, außer dass es so Richtung Ulm, ne, wieder geht. Also da, wo wir schon mal waren, so der Ecke von Alois Müller. Aber ich würde sagen, mehr hört ihr dann in Folge 35 am 20. Oktober.
So sieht's aus. Ja, dann, lieber Jörg, eine wunderbare Zeit, bis wir uns wieder live sehen. Mhm. Und Gruß an die Hörer, bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.